Ist ja auch schon zukunftsgerichtet gewesen. Insofern, ich habe mich einfach so ein bisschen von der piktoralen Evidenz leiten lassen. Selbst in Kiel darf man wieder über Landschaft sprechen, ohne gleich erschossen zu werden. Worüber werde ich sprechen? Zunächst einmal, das ist ja auch in den letzten Vorträgen schon angeklungen, ich werde es nochmal kurz überschreiben, welche wissenschaftstheoretischen Grundpositionen haben wir derzeit in der Landschaftsforschung, ja, vielleicht etwas eingestaubt aus der einen oder anderen Perspektive, essentialistische Suche nach dem Wesen von Landschaften. Wir kennen ja alle dieses schöne Buch, Land, das Wesen, die Landschaft drückt das Wesen eines Raumes aus. Deshalb nur ein wenig angestaubt, weil das natürlich immer noch gerade in der räumlichen Planung oder insbesondere in der Landschaftsarchitektur immer noch sehr lebendig ist, dieses Thema, weil es natürlich Wert zu geben scheint, Anhaltspunkte, normative Aspekte ableiten lässt. Positivistische Perspektiven haben wir gerade auch von Herrn Weichert ausführlich gehört. Landschaft als reales Objekt, so ein bisschen naiver Realismus. Thema Sozialkonstruktivismus wurde eben gerade auch angerissen. Das heißt, der Wechsel weg von Landschaft als Ausdruck eines Wesens, also das, was ich erforschen will, liegt hinter diesen physischen Objekten oder Landschaft als Ansammlung physischer Objekte. Das heißt, Landschaft ist die Ansammlung von Objekten hin zu der Betrachtungsperspektive soziale Konstruktionsprozesse, individuelle Konstruktionsprozesse aufgrund sozialer Deutung, Normen etc. wird in physische Räume hineingeblickt. Radikal konstruktivistische Ansätze hinsichtlich der Frage, schreiben sich möglicherweise bestimmte gesellschaftliche Teilsysteme in Parstenscher und Humanscher Denktradition in physische Räume ein? Oder auch, wie werden bestimmte Landschaften, bestimmte räumliche Zuwendungen gemäß unterschiedlicher Systemlogiken konstruiert? Diskurstheoretische Ansätze, wird versucht, innerhalb bestimmter Diskursbereiche Hegemonialität zu erzeugen, Deutungshoheit über bestimmte Landschaften, über bestimmte Räume hinsichtlich der Konstruktion. Die Modern Representational Ansätze wurden ja bereits angesprochen, also die Frage, wie hebe ich die Dichotomie zwischen Subjekt und Objekt auf? Das ist so ein bisschen so im Abriss das, was wir heute in der Landschaftsforschung finden. Natürlich auch noch die kritische Landschaftsforschung, die sich sehr stark mit den Fragen der Macht aus unterschiedlichen neomarxistischen oder anderen Perspektiven befasst. Wenn wir uns diese Ansätze ansehen, da sind wir bei dem, was Peter Weichert gerade gesagt hat, wir können sie auch als Paradigmen interpretieren, die sich wechselseitig ausschließen. Aber die Frage ist natürlich, wenn wir es mit einem komplexen, ja, horizontalen Phänomen wie Räumen, wie Landschaften zu tun haben und wir unterschiedliche Perspektiven auf eben dieses Thema haben, ja, warum nicht auch mal versuchen zu integrieren und zu selektieren, welche Fragestellungen behandle ich überhaupt mit dem Thema, oder welche theoretischen Hintergründe brauche ich, um Räume zu betrachten? Insofern auch die Frage, können wir nicht von dieser, ja, von der Frage ausgehend, Räume in bestimmter Weise zu umreißen, zu beforschen, auch multiperspektivisch angehen? Insofern bin ich da bei den neopragmatischen Zugängen, also zu fragen, ja, durchaus adressatengerecht, was wird denn von uns erwartet als Landschaftsforscher, welche Antworten? Und diese Antworten sind häufig nicht nur mit einer oder auf Basis einer Theorie zu geben, sondern wir brauchen eben mehrere unterschiedliche Zugänge. Also zu diesen neopragmatischen Zugängen, worauf sind sie begründet? Zunächst einmal auf der Hybridisierung von Wissen zwischen Experten und Laien. Das heißt, wir sind alle in der Lage, aufgrund der Bildungsexpansion ab der 60er Jahre, dass wir in der Lage sind, Wissen zu generieren. Das heißt, diese klasse Dichotomie zwischen Expertin und Laie wird mehr oder minder aufgehoben. Dann haben wir eine Zunahme, das haben wir auch gerade schon an unterschiedlichen Vorträgen gesehen, an Deutungsperspektiven, nicht nur wissenschaftlicher Art, sondern auch außerhalb der Wissenschaft generieren, und da ist das Thema Heimat, Homeland eine besondere wichtige. Wir haben eine zunehmende, da wird Carsten Berner ja nachher noch drauf eingehen, ein Bedeutungsgewinn von inter- und transdisziplinierter Forschung ist auch schön. Transdisziplinärer Forschung natürlich. Und natürlich, wenn wir uns nicht nur mit dem Objekt oder dem als Objekt gedachten Landschaftskonvolut auseinandersetzen wollen, sondern auch mit unterschiedlichen Perspektiven, unterschiedlichen Theorien, die Begründungsbedürftigkeit, was wir tun und auch was wir lassen, da bin ich wieder bei Gerhard Hart, ist ein ganz zentrales Element. Das heißt, wenn ich eben multiperspektivisch mit dem Thema Landschaft umgehen möchte, trifft nicht nur das Thema Landschaft, neopragmatisch also, muss ich natürlich begründen, warum ich wo welche nicht nur die Methodik einsetze, sondern auch warum welche Theorien ich miteinander kombiniere, und dass mir klar ist, dass dann natürlich Inkonsistenzen entstehen, und ich muss deutlich machen, wo denn der Gewinn liegt, unterschiedliche Dinge zu konzipieren. Warum ist das alles nötig? Aus meiner Sicht haben wir es mit dem dreifachen Landschaftswandel zu tun. Das heißt, die Ebenen sind ja bereits angesprochen. Einmal haben wir eine soziale Konstruktion von Landschaft. Das heißt, wir haben Seekonventionen, wie wir Landschaft in physische Räume hinein interpretieren können. Ganz wichtig. Wir haben aber auch individuelle Zugänge. Das wird ja sehr häufig in der Wissenschaft wenig, da komme ich gleich nochmal drauf, reflektiert. Und ich bin letztlich bei phänomenologischen Landschaftsvorstellungen. Das heißt, wie interpretiert das Individuum mit seiner persönlichen Geschichte, mit seiner persönlichen kulturellen, divergierenden, hybriden Zugehörigkeit, mit seinem Vorwissen, physische Räume als Landschaft? Darüber hinaus, das Schöne ist, wenn man nicht radikal konstruktivist ist, darf man auch über physische Grundlagen sprechen. Und das ganz Zentrale ist, all diese drei Ebenen, die wir hier haben, sind nicht stabil, und das ist ja häufig auch schon mal angesprochen. Sowohl die soziale Konstruktion von Landschaft, das haben wir auch gerade gehört, unterliegt einem gesellschaftlichen Wandel, wissenschaftlich wie außerwissenschaftlich. Individuell ist es sehr deutlich, wir befassen uns mit Räumen, wir erleben neue Räume, wir wenden uns neuen Räumen zu, wir erhalten neue Kenntnisse, Deutungen von Räumen etc. Das heißt, der Lebensweg, den wir beschreiten, ist auch ein Weg des Wandels unseres Landschaftsverständnisses, zumeist zumindest. Und die physischen Grundlagen, darüber ist auch häufig gesprochen worden, wandeln sich natürlich auch. Das heißt, das Interessante ist, wie wir diese Zusammenhänge, die ich hier ausgewiesen habe, im Prozess interpretieren und untersuchen. Wenn wir uns die gängigen Theorien anschauen, jetzt nochmal etwas differenzierter ausgeführt als das, was ich vorhin in dieser Sechserkategorisierung hatte, stellen wir fest, dass wir eine deutliche Ballung haben, hier in diesem Kontext zwischen den unterschiedlichen Polen, individuell, gesellschaftlich, materiell, der theoretischen Zuwendung. Was uns allerdings sehr stark fehlt, ist eben diese individuelle Zugänge zu Landschaft, weil wir gerade als Sozialwissenschaftler eher natürlich auf kollektiver ausgerichtet sind, denn auf individuellen Zusammenhängen. Die aktuellen Herausforderungen, mit denen wir uns auseinandersetzen dürfen, müssen in der Landschaftsforschung Klimawandel, Energiewende, Reurbanisierungsprozesse, gesellschaftliche Pluralisierung, da bin ich wieder beim Bedeutungsgewinn des Individuellen, kulturelle Pluralisierungsprozesse, individualisierte Landschaftsbiografien angesprochen, Virtualisierung von Landschaft, Differenzierung medialer Präsentationsmuster. Und wo muss Caspar David Friedrich nicht immer herhalten, auch zur Documenta, hier in diesem Falle im Zeitungsmuseum. Natürlich, die Sehnsucht nach Vertrautheit hatten wir jetzt in mehrfachen Prozessen. Das heißt, die Zahl landschaftsrelevanter Themen nimmt zu. Das bedeutet allerdings auch, wir haben eine Zunahme an Landschaftskonflikten, sowohl auf der Objektebene als auch auf der sozialen Ebene, aber auch individuellen Ebenen. und dadurch natürlich zahlreiche geografische Vorstellungen. Insofern, es wundert nicht das, was ich jetzt sagen werde. Geografie braucht Landschaft, natürlich. Aber auch die Landschaft braucht Geografie. Und zwar warum? Wir hatten es vorhin schon mal angesprochen, als transdisziplinäres Scharnier. Das heißt, wir haben sehr viele Erkenntnisse aus unterschiedlichen Fachdisziplinen, die häufig sehr spezifische paradigmatische Hintergründe haben. Geografie mit ihrem breiten Ansatz ist möglicherweise nicht in der Lage, als alte Schuldisziplin große neue Ansätze zu entwickeln, aber sie kann diese Ansätze kombinieren, miteinander in Relation setzen. Das heißt, Geografie könnte die Funktion einer Integrationswissenschaft darstellen. Ja, sie könnte auch als Kontextualisierungswissenschaft in die unterschiedlichen Disziplinen hineinführen, natürlich auch für gesellschaftliche Machtprozesse sensibel. Und für mich ist das jetzt ein schönes Bild aus unserem Forschungsaufenthalt jetzt die letzten Wochen in Baton Rouge. Was wir hier sehen, hat mit dem, was dahinter steckt, häufig nicht allzu viel zu tun. Also man könnte es in der Form einer Parklandschaft interpretieren, wenn man wollte, ist aber das Ergebnis einer der größten Umweltkatastrophen von Baton Rouge. Hier die Abbildung, die Karte dazu, also hier die Exxon-Raffinerie, die 1989 in großen Teilen aufgrund einer eingefrorenen Pipeline in großen Teilen abgebrannt ist, explodiert ist und im Umfeld im Anschluss daran von Exxon die Grundstücke aufgekauft wurden infolge einer ja, eher gering ausgeprägten räumlichen Vorsorge. Das heißt, Geografie könnte dadurch, dass sie mit den unterschiedlichen Ansätzen auf diesen unterschiedlichen Ebenen des Landschaftszugangs aufgrund ihrer Kontextualisierung in den Sozial-, Kultur-, Geisteswissenschaften, natürlich auch in den Naturwissenschaften, auch, ja, nochmal das, was wir häufiger angesprochen haben, ein stärker reflektierendes Element in die Landschaftsforschung hineinbringen. Insofern bin ich hier auch wieder bei meiner These, Landschaft braucht Geografie, und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Applaus